SWR 2 aktuell.
Mit folgenden Themen am Dienstagabend. Die Koalition hat das Klimapaket geschnürt. Das Ganze ist aber alles andere als ein großer Wurf, meint unsere Umweltredaktion. Heute vor 20 Jahren wurde das Bio-Siegel für Verbraucher eingeführt. Im SWR-Tagesgespräch ziehen wir Bilanz, und zwar mit der damaligen grünen Landwirtschaftsministerin Renate Künast, der Erfinderin des Labels. Außerdem die Entscheidung der UEFA gegen eine Regenbogenbeleuchtung des Münchner Stadions beim Deutschlandspiel morgen gegen Ungarn ist verlogen, so der Titel des Kommentars am Ende der Sendung. Im Studio Gerhard Leitner, einen schönen guten Abend. 1,9 Milliarden Euro wie vom Erdboden verschluckt. Bis heute gibt es noch keine Erkenntnis darüber, wohin das Geld aus der Wirecard-Bilanz verschwunden ist. Der Skandal um den Finanzdienstleister hat nicht nur eine wirtschaftliche Dimension, es ist die Frage nach der politischen Verantwortung, die der Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestags klären sollte. Der hat nach 8 Monaten seine Arbeit beendet und heute Bundestagspräsident Schäuble seinen Abschlussbericht vorgelegt. Das Ganze auf 4.500 Seiten. Deswegen ist es schwer, an dieser Stelle eine Gesamtbilanz zu ziehen. Alfred Schmidt in Berlin, ist denn aber jetzt wenigstens klarer, wer in dem Skandal die politische Verantwortung trägt?
Naja, die politische Verantwortung liegt schon bei den zwei Männern im Kabinett von Angela Merkel, die für Wirtschaft und Finanzen zuständig sind, also Olaf Scholz und Peter Altmaier. Die Kanzlerin selbst musste sich ja vorwerfen lassen, dass sie tatsächlich diese Firma Wirecard in China auf einer Reise zur Sprache gebracht hat. Aber da muss man ihr zugutehalten, das war nun wirklich eins von geschätzt 40 bis 60 Themen dort. Das war keine Lobbyismusreise in dem Sinn. Gleichwohl könnte man den Lobbyismus mal besser unter die Lupe nehmen. Zurück zu den zwei Hauptverantwortlichen. Aus meiner Sicht ist tatsächlich Olaf Scholz derjenige, der liefern musste, der klar sagen musste, warum hat die deutsche Finanzaufsicht BaFin, die staatliche, die ihm unterstand, nicht früher Alarm geschlagen? Warum mussten dann auch die führenden Köpfe der BaFin gehen? Übrigens auch zwei weitere Aufsichtsbehörden, der APAS und der Deutschen Prüfungsgesellschaft für Rechnungslegung, die kannte man vorher gar nicht. Das ist nicht genügend beantwortet worden. Und Peter Altmaier ist auch noch die ein oder andere Antwort schuldig geblieben, denn er musste klar sagen, wie die Wirtschaftsprüfer, also die Privatwirtschaft, Kontrolleure versagt haben, an erster Stelle EY, früher bekannt als Ernst & Young. Die haben jahrelang testiert und auch nichts gemerkt.
Kann denn der Skandal, jetzt wo die Fakten auf den Tisch liegen, doch noch unbequem für Finanzminister und vor allem SPD-Kanzlerkandidat Scholz werden?
Ich würde mal unumwunden sagen, ja, das könnte er, wenn mehr Leute verstehen würden, wie schlimm das wirklich war. Da sind unterm Strich fast 30 Milliarden Euro veruntreut und nicht zurückbezahlt worden. 24 Milliarden Börsenwert und 6 Milliarden Schulden annähernd. Und es wurde tatsächlich aber auch seit 2010, seit Wirecard die Bilanzen gefälscht hat, nicht bemerkt. Das heißt, auch die Vorgänger von Scholz wären da in der Pflicht, also auch Schäuble. Es bleibt an ihm aber relativ wenig hängen, weil der Sachverhalt zu komplex ist und zu schwer vermittelt. Das ist tatsächlich ein Umstand, den die Union jetzt im Wahlkampf natürlich ein bisschen ein Stück weit ausschlachten möchte. Die SPD aber umgekehrt einen Stein daraus schleudert, dass Peter Altmaier auch nicht alles korrekt gemacht hat. Also unterm Strich ist in diesem sehr verdienstvollen Untersuchungsausschuss auf den letzten Metern doch noch eine Prise Wahlkampf drin.
Der Bericht ist riesengroß. Wir können natürlich jetzt ganz schwer eine Art Bilanz ziehen, aber die AfD hat schon eine Bilanz gezogen. Sie hat gleich mal den Rücktritt von Finanzminister Scholz gefordert. Gibt es denn weitere Reaktionen auf den Bericht?
Die Grünen sagen vor allem, dass es nicht nur ein Bilanzskandal sei, sondern mindestens auch noch ein Lobbyismusskandal, auch ein Aufsichts- und Wirtschaftsprüfungs- und übrigens auch ein möglicherweise Geldwäscheskandal. Das ist ein wichtiger Hinweis. Aber diese Forderung nach dem Scholz-Rücktritt, damit ist die AfD relativ alleine. Das übrigens nebenbei bemerkt der Vorsitzende von der AfD, Kai Gottschalk. Da gab es ja am Anfang, als er im Oktober eingerichtet wurde, der Ausschuss, so ein Gerangel, ob er das machen sollte. Der hat es schon okay professionell gemacht, da kann man ihm nichts vorwerfen. In anderen Ausschüssen muss man aber kritisch sagen, dass AfD-Politikerinnen und Politiker häufig nicht besonders kooperativ waren. Das war aber hier anders. Es gibt unterm Strich natürlich die politische Forderung, dass stärker und mehr Verantwortung übernommen werden soll. Im Februar, als Olaf Scholz sein Finanzmarktstärkungsgesetz vorgestellt hat, war das der Fall. Damit wollte er auf Wirecard reagieren. Da haben viele gesagt, das ist zu wenig, zu spät. Und die Vorwürfe kann ich gut verstehen. Es hätte mehr und früher und bessere Aufsicht gegen solche Pleiten geben müssen.
Kann denn der Abschlussbericht etwas zur Aufklärung des Wirecard-Skandals über die politische Verantwortung hinaus insgesamt beitragen?
Ja, auf jeden Fall. Er hat viel Aufmerksamkeit erregt. Man weiß jetzt, wie es möglich war, einen verschachtelten Finanzkonzern aufzustellen, der Dutzende Firmen hatte und nur eine davon war tatsächlich eine Bank. Und nur die konnte man beaufsichtigen. Heute, und das ist jetzt auch mehr Leuten klar, sind aber Bankgeschäfte natürlich nicht mehr eine Sache von, ich gehe in eine Filiale und fülle ein Papier aus, sondern da fliegen ja in Lichtgeschwindigkeit über Online-Dienste, über Apps und sonstiges hohe Summen hin und her und die Politik klappert hinterher mit Büroklammern und Faxgeräten. Das wissen jetzt mehr Leute, dass wir da mehr tun müssen und es wissen vor allem mehr Leute, dass die kriminelle Energie, die die beiden führenden Köpfe von Wirecard an den Tag gelegt haben, auch ohne Beispiel ist. Also Herr Braun sitzt ja in Haft tatsächlich in Augsburg und Herr Marschalek, der Finanzchef von Wirecard, ist untergetaucht, auch das ohne Beispiel für einen DAX-Konzern. Aber die Erkenntnis ist, wie gesagt, dass die Politik schneller und besser reagieren muss und vor allem auch Insiderhandel in Kontrollbehörden verhindern muss. In anderen Ländern wäre das ausgeschlossen. Zumindest das wurde angepackt. Auch das ist ein Verdienst dieser parlamentarischen Arbeit.
Hat denn der Abschlussbericht noch irgendetwas Überraschendes zutage gebracht?
Naja, überraschend waren zum Beispiel solche Einzelheiten wie, dass einer der Wirtschaftsprüfer gar nicht gemerkt hat, dass asiatische Kundschaft von Wirecard sich gar nicht beschwerte, als der Konzern pleite ging. Da kann man ja sich nur wundern und die Augenbrauen hochziehen, dass 1,9 Milliarden Euro auf Konten auf den Philippinen geparkt sein sollten von Wirecard und die überhaupt niemand vermisst hat. Spätestens da musste doch klar sein, dass dieses Geld gar nicht existierte. Und was wirklich auch überraschend war, das steht da nochmal drin, dass Leute zum Teil von Wirecard abgesandten, maskierten, richtiggehend verkleideten Leuten aufgesessen sind, die gespielt haben. Die Nummer, wir werden erpresst von Aktienhändlern und Finanzjournalisten. Wir Wirecard haben eine weiße Weste und die Bösen sind da drüben, die uns erpressen wollen. Das Gegenteil war der Fall und das ist auch ein Stück weit deprimierend, wie viele professionell angeblich handelnde Leute sich da richtig hinters Licht haben führen lassen.
Zum Abschlussbericht des Wirecard-Untersuchungsausschusses war das Alfred Schmidt in Berlin. Noch rechtzeitig in dieser Legislatur und vor Beginn der Sommerpause haben sich Union und SPD auf ein Energie- und Klimapaket geeinigt. Solar- und Windkraft sollen in Zukunft schneller ausgebaut und alte Windkraftanlagen leichter ersetzt werden. Deutschland soll bis zum Jahr 2045 treibhausgasneutral werden. Das Klimaschutzgesetz soll noch in dieser Woche beschlossen werden. Was drinsteht, weiß unser Reporter in Berlin, Martin Polanski.
Konkret geeinigt haben sich die Regierungsfraktionen auf zusätzliche neue Wind- und Solaranlagen im kommenden Jahr, auf vereinfachtes Repowering, bei dem alte Windräder durch neue und höhere ersetzt werden, und auf finanzielle Vorteile für Gemeinden, die ländliche Freiflächen für Solaranlagen bereitstellen. Nicht verständigen konnten sich Union und SPD auf einen schnelleren Anstieg des CO2-Preises oder die Aufteilung der CO2-Kosten zwischen Mietern und Vermietern je zur Hälfte. Und auch eine Solarpflicht für Neubauten ist vom Tisch. Mit der Union sei das nicht machbar gewesen, sagt der stellvertretende SPD-Fraktionschef Matthias Miersch.
Die Solarpflicht ist immer in der Debatte gewesen. Wir können in dieser Konstellation eine solche Maßnahme nicht durchsetzen. Ich glaube, dass wir am Ende die nächste Regierung haben werden, die vor allen Dingen einen Zukunftspakt schließen muss zwischen Bund, Ländern und Kommunen, der einen verbindlichen Ausbaupfad von den erneuerbaren Energienquellen vorsieht.
Kritik an den Beschlüssen kommt aus der Opposition. Die FDP spricht von Wahlkampfaktionismus von Union und SPD. Die Linke nennt die Beschlüsse eine Wahlkampfmogelpackung. Der Umweltexperte der Grünen, Oliver Krischer, spricht von kleinteiligen Trippelschritten.
Das ist nicht das, was wir im Klimaschutz brauchen. Das ist Politik mit Händen in den Hosentaschen und nicht die Antwort auf die Klimakrise.
Der Bundestag soll das Maßnahmenpaket am Donnerstag zusammen mit dem neuen Klimaschutzgesetz verabschieden. Das sieht vor, dass Deutschland im Jahr 2045 treibhausgasneutral werden soll und damit 5 Jahre früher als bisher geplant. Zudem will das Bundeskabinett morgen ein 8 Milliarden Euro Sofortprogramm auf den Weg bringen, mit denen Investitionen in die Energiewende gefördert werden sollen. Das Sofortprogramm kann aber erst der kommende Bundestag endgültig verabschieden.
Die Koalitionsparteien haben sich auf ein Klimapaket geeinigt und das gegen jede Menge Kritik. Sie haben es gehört, zum Beispiel aber auch von Umweltverbänden. Viel zu wenig ambitioniert sei das Ganze. Vom großen Wurf kann überhaupt nicht die Rede sein, meint Werner Eckert aus unserer Umweltredaktion in seinem Kommentar.
Das Ganze erinnert an monumentale Fassadenmalerei. Mächtig und bunt leuchtet da die Zahl 2045 auf dem Klimabeschluss. Da schon soll Deutschland klimaneutral sein. Prima, aber der Putz, auf den das gemalt ist, der bröckelt. Was die Koalition da kurz vor Torschluss aufschreibt, hat wenig Zukunft. Das ist bestenfalls eine Brücke in die nächste Legislaturperiode, wie SPD-Fraktionsvize Mirsch sagt, und die beginnt ja schon im Herbst. Mehr war nicht. Vor einer Wahl gelten halt unangenehme Dinge wie die Diskussion über steigende Spritpreise als politisches Harakiri. Leichter ist es da halt Geld zu verteilen. 2,5 Milliarden für den Wohnungsbau, bitter notwendig, weil Bauminister Seehofer alle eigenen Ziele gerissen hat. Aber alleine Geld löst die Probleme nicht. Sein Nachfolger darf sich jetzt mit dem Rest rumschlagen. Ein bisschen Nachbesserung noch bei den erneuerbaren Energien. Irgendwo muss der Strom ja herkommen, aber die Ausbauziele werden nur für ein einziges Jahr nach oben geschoben. Repowering, also neue Windräder, die kleinere alte ersetzen, das soll vereinfacht werden. Und es gibt Geld für Gemeinden, die große Solaranlagen genehmigen. Aber keine Pflicht zu Solaranlagen bei Neubauten und auch keine Festlegung auf einen schnelleren Ausbau insgesamt. Es ist sowieso viel wichtiger, was da nicht geklärt ist. Grundsätzlich etwa, wie die ganze Energiewende sozialverträglich werden soll. Es gibt nicht mal eine Einigung über die Verteilung der höheren Heizkostenpreise durch die steigende CO2-Abgabe zwischen Mietern und Vermietern. Die Brücke in die Zukunft wirkt da eher wie die Brücke am Quai. Eine wackelige Holzkonstruktion, und am Ende weiß man halt auch nicht, ob das hält wie im Buch oder ob es wie im Film in die Luft fliegt.
Umweltredakteur Werner Eckert hält überhaupt nichts vom Klimapaket, das die Union und SPD beschlossen haben. Vor 20 Jahren, im Sommer 2001, war der Markt für Bioprodukte noch eine Nische. Knapp 3% aller Lebensmittel in Deutschland waren damals Bioprodukte, und für sie gab es etwa 100 verschiedene Öko- oder Bio-Siegel. Die damalige Landwirtschaftsministerin Renate Künast von den Grünen wollte das ändern und hat ein einheitliches Bio-Siegel eingeführt. Grün, sechseckig, damals noch mit der Aufschrift Bio nach EG-Öko-Verordnung. Heute wurde mit einem Festakt im Landwirtschaftsministerium das Jubiläum gefeiert. Im SWR-Tagesgespräch spreche ich jetzt mit Renate Künast. Frau Künast, wie fällt Ihre Bilanz aus nach 20 Jahren Bio-Siegel?
Ich bin immer noch hellauf begeistert, und das liegt sicherlich nicht nur daran, dass das Bio-Siegel mein Baby ist, sondern es hat damals Sinn gemacht und es macht heute auch Sinn. Bio macht einfach Sinn. Warum? Weil wir so lange schon wissen, eigentlich seit dem Club of Rome Ende der 70er, dass wir Klimaprobleme haben, dass wir einen Verlust an Biodiversität haben, Böden und Gewässer belastet sind mit chemisch-synthetischen Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln, Pestizide genannt. Und das ist einfach ein wichtiger und richtiger Wirtschaftszweig, den ich durch die Transparenz des Siegels, das schöne schwarz-grüne Bio-Siegel, das man ja sofort versteht, damit haben wir ihnen mehr Sicherheit am Markt geschaffen. Und übrigens dazu ein ganzes Ökolandbauprogramm mit einer Vielzahl von Maßnahmen.
Das neue Siegel wollte unter anderem erreichen, einen Weg aus dem Labyrinth der vielen unterschiedlichen Gütezeichen zu finden. Aber ganz so gelungen ist das nicht. Auch heute gibt es das Bioland-Siegel, Demeter-Siegel, EU-Bio-Siegel und viele mehr. Wie hätte man zu mehr Einheitlichkeit kommen können?
Naja, ich sag mal ganz ehrlich, als ich gesagt habe, und auch das Ziel, also ein Stück Vereinheitlichung und Klarheit, habe ich nicht gemeint, dass dann plötzlich Bioland, Naturland, Demeter oder so, Gea, da nicht mehr stehen soll, ja. Sondern das sind eigentlich Verbände, die auch Schulungen anbieten für die Landwirtinnen und Landwirte, die eine Berufsvertretung machen, was ja auch nötig ist gegen alte Agrarstrukturen. Als Ministerin habe ich ja festgestellt, auf dem europäischen Binnenmarkt gibt es eine Öko-Verordnung, die als Basis sagt, du darfst keine chemisch-synthetischen Düngemittel und Pflanzenschutzmittel benutzen und auch keine Gentechnik. Und das war für mich der Punkt, auf dem gleichen Niveau dieses Biozeichen zu entwickeln, samt Unterstützung rundherum, um zu zeigen, ab hier beginnt ein neuer Raum. Das ist sozusagen die Basis. Ja. Wer dieses Hinweis nicht hat, könnte im Bereich Greenwashing sein. Und das, finde ich, ist gelungen und war eigentlich auch mein Ziel. Und angesichts der Agrarstrukturen will ich natürlich, dass diese Berufsverbände da auch verbleiben. Und teilweise haben die noch viel strengere Regeln. Ne?
Bei der Präsentation des neuen Bio-Siegels vor 20 Jahren in Berlin haben Sie gesagt, das sei ein, Zitat, wichtiges Puzzleteil für das Ziel, die nach ökologischen Kriterien bewirtschaftete Fläche in Deutschland bis zum Jahr 2010 auf 20% auszuweiten. Diese 20% haben wir aber immer noch nicht erreicht. Aktuell liegen wir bei 10,2%. Was ist da schiefgelaufen?
Erstens gebe ich zu, innerhalb von 10 Jahren 20% zu erreichen, war auch eine Provokation. Das ist damals auch gelungen. Der Gegenwind war groß. Aber damit ist auch die Debatte, der Diskurs genau darum richtig losgegangen. Ja. Heute haben wir 10,2%. Das ist irgendwie schade und traurig. Ich bin froh, dass die Europäische Kommission jetzt gesagt hat, dass es für die gesamte Europäische Union bis 2030 25% Ökolandbau geben soll. Dann müsste man allerdings zum Beispiel europäische Agrarpolitik wirklich massiv umbauen, unterstützen. Und ich fürchte, dass das, was gerade in der EU diskutiert wird, auch zusammen mit Frau Klöckner, absolut keine Unterstützung des Ökolandbaus ist und damit auch keine Unterstützung gegen Klimawandel oder für mehr Artenvielfalt.
Das heißt also, die 20% wären auch heute praktisch illusionär.
Nein, es ist eine Vision. Illusion hieße ja, das geht gar nicht. Nein, es ist eine Vision. Und heute ist es ja so, es gehört zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Aber man muss es mit einer Vielzahl einzelner Maßnahmen auch unterstützen. Ich will Ihnen einen Punkt sagen, wo ich mittlerweile bin. Jetzt kommen die Menschen in den Städten. Jetzt kommen die Eltern, die Kinderärzte, die Köchinnen und Köche und die Kinder selber bis hin zu Fridays for Future. Die sagen, im Kindergarten, in der Schule, im Studentenwerk, in der Betriebskantine, im Krankenhaus, im Altersheim wollen wir Bioanteile haben. Und es gibt viele Städte in Deutschland, die das mittlerweile tun. Also von Bremen über Berlin bis München, die auch sagen, wir haben ein Recht auf ausgewogeneres Essen und die sich zum Beispiel vornehmen. Ich glaube, Bremen ist schon am weitesten damit. Berlin sagt, ab diesem Schuljahr nach den Sommerferien müssen in der 1. bis 6. Klasse in der Schulkantine 50% Bio sein. Das heißt, wir organisieren, dass die Städte ihren Anteil haben, das ist ja auch CO2-Reduktion, weil die Chemie so CO2-intensiv hergestellt wird. Und die Städte signalisieren auch den Bäuerinnen und Bauern auf dem Lande, strengt euch an, macht eine Umstellung. Das ist das, was wir wollen und brauchen.
Aber trotzdem sind Bio-Lebensmittel immer noch teurer als konventionelle in anderen Branchen, etwa in der Autobranche. Hilft die Politik mit Milliardenzuschüssen zum Beispiel, um Elektroautos günstiger zu machen? Vermissen Sie solche Subventionen auch für die Bio-Lebensmittelbranche?
Sehr guter Punkt, aber nicht als zusätzliches Geld, sondern das Geld, das wir heute schon ausgeben, anders ausgeben. 40% des europäischen Haushaltes sind Agrarmittel. Und da kämpfen wir gerade bei dieser GAP-Reform. Das werden Sie diese Woche Donnerstag, Freitag, Samstag wieder erleben. Ein Ringen zwischen Kommission, Europaparlament und dem Agrarrat der Minister der Mitgliedstaaten. Wie sie ringen, wie diese 40 Milliarden die nächsten 7 Jahre nach welchen Kriterien ausgegeben werden. Das müssen wir umbauen, weil der Witz ist ja, Bio ist an der Ladentheke teurer, aber für die Gesamtgesellschaft, für das Portemonnaie der Steuerzahler bezüglich Klimawandel, Artenvielfalt, gute Böden, keine Belastung der Gewässer, ist Bio in Wahrheit billiger. Also der Preis spricht gar nicht die Wahrheit. Und jetzt nicht zusätzliches Geld wieder, sondern das Geld, was wir ausgeben, geben wir vielleicht mal im Gemeinwohlinteresse aus. Also Bauern honorieren, das ist unsere Idee. Wenn sie Bodenschutz betreiben, Hecken, Agroforstsysteme, keine Chemie einsetzen. Und dann muss man sie auch honorieren, weil das tatsächlich auch ein Mehraufwand ist. Wir müssen nicht immer zusätzliches Geld ausschütten. Wir müssen das, was wir tun, klüger tun.
Sagt die grüne Politikerin Renate Künast. Sie hat vor 20 Jahren als damalige Landwirtschaftsministerin das Bio-Siegel eingeführt und das SWR-Tagesgespräch, das haben wir aufgezeichnet. Bei all den Erleichterungen bei den Corona-Maßnahmen geht derzeit eine neue Angst um, die vor der Delta-Variante. Bisher verbreitet die sich im einstelligen Prozentbereich bei uns, das kann sich aber durchaus ändern. Experten gehen davon aus, dass sich die hochansteckende Delta-Variante auch bei uns durchsetzen wird. Das war natürlich auch Thema, als die baden-württembergische Landesregierung heute über die Corona-Situation informiert hat. SWR-Reporter Knut Bauer war für uns mit dabei.
Eine landesweite Inzidenz von 12 verheißt eine Rückkehr ins normale Leben. Mit Besuchen von Biergärten und Veranstaltungen, natürlich nach wie vor mit Abstands- und Hygieneregeln. Die werden jedoch auf den Tribünen der EM-Stadien nicht mal ansatzweise eingehalten, was bei Ministerpräsident Winfried Kretschmann regelrecht für Entsetzen sorgt.
Kein einziger mit Maske gesehen. Dicht gedrängt da in den Stadien mit Jubelstürmen und Umarmungen. Ich meine, da fällt mir echt nichts mehr ein.
Ein fatales Signal, findet der Grünen-Regierungschef. Denn auch in Baden-Württemberg breitet sich die Delta-Variante des Coronavirus aus. Und so überkommen ihn Zweifel, ob es richtig war, an den Schulen auf die Maskenpflicht im Klassenzimmer zu verzichten.
Es geht ja darum, dass diese Varianten sich ja auch stark unter Kindern verbreiten. Wir haben ja jetzt nicht so stark belastbare Informationen, aber gewisse Hinweise. Also müssen wir auf dem Gebiet schon vorsichtig sein.
Die Schüler in Baden-Württemberg müssen seit gestern im Unterricht keine Masken mehr tragen. Sollten die Infektionszahlen allerdings wieder steigen, könnte die Maskenpflicht wieder eingeführt werden, so Kretschmann.
Wenn der Abschwung offenkundig gebrochen ist, dann müssen wir wahrscheinlich speziell jetzt bei der Maskenpflicht in Schulen das dann kurzfristig wieder ändern.
Noch besteht kein Anlass zur Besorgnis, betont Landesgesundheitsminister Manfred Lucha von den Grünen. Man habe die Entwicklung der Delta-Variante fest im Blick. Auch wenn ihr Anteil steigt, könnten die Fälle bei den insgesamt niedrigen Infektionszahlen bisher alle nachverfolgt werden.
Im Augenblick macht die sogenannte Delta-Variante 6,7% aus. Hier haben wir Steigerungen. Wir haben derzeit in 18 Stadt- und Landkreisen Infektionen. Durch unsere engmaschige Nachverfolgung sind wir derzeit ganz nah am Geschehen.
Immer mehr Stadt- und Landkreise haben inzwischen Inzidenzen unter 10. Für sie wird es in der neuen Corona-Verordnung ab nächster Woche eine weitere Stufe geben mit Lockerungen und Erleichterungen bei Veranstaltungen, Gastronomie, Kultur und Sport. Überhaupt soll das neue Regelwerk übersichtlicher und verständlicher sein.
Wir wollen eine Verordnung machen, die nicht nur die Leute verstehen, sondern auch akzeptieren und sich auch an die Vorgaben dann auch halten, weil es nachvollziehbar ist.
Ob das nach zig verschiedenen, teils irreführenden, teils widersprüchlichen Verordnungen die letzte und ultimative ist, da will sich der Gesundheitsminister allerdings noch nicht festlegen.
Wenn das der Fall wäre, dann hätte man die Pandemie echt im Sack.
Sagt der baden-württembergische Gesundheitsminister Lucha. Zur aktuellen Corona-Situation im Land war das SWR-Reporter Knut Bauer. In Rheinland-Pfalz macht die Delta-Variante des Coronavirus mittlerweile 9% der nachgewiesenen Infektionen mit Mutanten aus. So rum. SWR aktuell 18.27 Uhr. Das ist an sich ja das Schöne am Fußball. Er ist völkerverbindend, überwindet Klassen-, Alters- und Geschlechterschranken. Das wäre die Botschaft der Stunde in einer Zeit, in der autoritäre Kräfte auch in unserer Gesellschaft versuchen, vieles wieder zurückzudrehen. Oder in unseren Nachbarländern, zum Beispiel in Ungarn. Um dagegen ein Zeichen zu setzen, hatte der Stadtrat von München vor, die Allianz Arena morgen beim Deutschlandspiel gegen Ungarn in Regenbogenfarben leuchten zu lassen, als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung. Leider wird nichts daraus. Die UEFA hat den Antrag abgelehnt. Sie sei aufgrund ihrer Statuten eine politisch und religiös neutrale Organisation angesichts des politischen Kontextes dieser speziellen Anfrage, eine Botschaft, die auf eine Entscheidung des ungarischen Parlaments abzielt, muss die UEFA diese Anfrage ablehnen, heißt es in der etwas umständlichen Begründung. Die Entscheidung ist richtig verlogen, meint Georg Restle, Leiter des Politmagazins Monitor, in seinem Kommentar.
Liebe UEFA, sorry, dass ich gleich mit der Tür ins Haus falle, aber ihr seid doch ein ziemlich verlogener Haufen. Ein Stadion in Regenbogenfarben sei ich zu politisch, verstoße gegen eure Grundsätze der politischen und religiösen Neutralität, sagt ihr. Verstehe, weil Werte wie Vielfalt und Toleranz euch offenbar zu weit gehen. Und deshalb hofiert ihr Autokraten wie Herrn Aliyev in Aserbaidschan oder Herrn Putin in Russland. Deshalb wollt ihr das Finale der Euro nach Budapest verlegen, wenn wegen der Delta-Variante die Lage in London doch ein bisschen zu ungemütlich wird. Ins Ungarn eines Viktor Orban, der in der LGBT-Community gerade sein neues Feindbild entdeckt hat. Hat ja alles gar nichts mit Politik zu tun. Aber ein Regenbogenstadion als Symbol für Vielfalt, als Protest gegen Homophobie, das sprengt dann doch euren Rahmen. Da schließt ihr doch lieber die Reihen mit euren homophoben Partnern im politischen Fußballgeschäft, sei es in Budapest, Moskau oder Baku. Respekt? Toleranz? Ach nö. Jedenfalls nicht, wenn's das Geschäft versaut. Apropos, euren Hauptsponsor aus Katar wolltet ihr ganz sicher auch nicht vergrätzen. Schließlich steht da noch eine WM vor der Tür und da kommen Regenbögen auch nicht so gut an. Ich sag's mal schlicht. Eure Alibi-Kampagnen für Diversität und Toleranz könnt ihr euch, mit Verlaub, sonst wohin stecken. Worum es mir allerdings leid tut, um einen Fußball, der Menschen begeistern und zusammenbringen kann, gleich welcher Herkunft, gleich welcher Hautfarbe, gleich welchen Geschlechts. Ein Fußball, der vereint und nicht spaltet. Ein Fußball, mit dem ihr ganz offensichtlich nicht das Geringste zu tun habt.